Hallo, hallo da draußen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen was auch immer. Und ja, es gibt hier neues Futter für euch. Und ich habe heute jemanden mitgebracht, auf den ich sehr gespannt bin. Und es hat lange gedauert. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen uns beiden, bis es dann wie immer irgendwie ganz spontan hingehauen hat. Und es war super unkompliziert. Und der eine oder andere da draußen wird ihn vielleicht auch kennen und ist heute super gespannt auf diese Folge. Aber ich will jetzt nicht so viel quatschen und ich würde sagen, er stellt sich jetzt mal selbst bei euch vor.
Hallo. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Peter Untermeierhofer und ja, wechsle schon seit einer Zeit. Und bin gespannt, was mich heute so ein bisschen erwartet hier.
Und ich bin sehr gespannt heute, was du uns erzählst und was du mir erzählst. Und wie ich es dir im Vorgespräch schon gesagt habe, das ist manchmal wie wenn einen der Blitz trifft, so man kennt die Leute, aber man denkt nicht an die und dann schlägt der Blitz ein und man denkt, ey, den habe ich jetzt noch nicht gefragt, den muss ich jetzt mal fragen und dann guckt man auf das Profil und denkt sich so, hä, okay, ich folge ihm gar nicht. Und deswegen, also ich war sehr überrascht von mir selber, weil wie gesagt, ich kenne dich und deinen Account schon super lange, eigentlich, ich glaube, von meinen Urbex-Anfangszeiten noch so. Und deswegen bin ich umso glücklicher heute, dass es geklappt hat, endlich mit uns zwei. Und ja. Zum Einstieg würde ich sagen, weil du es ja auch schon ein bisschen länger machst und das finde ich umso spannender, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
Also, du kriegst jetzt die lange Geschichte, weil die kurze, die wäre so, ja, es wäre ein bisschen schwierig zum Schreiben.
Ich bin aber für alles bereit.
Im Endeffekt hat das Ganze schon als Kind angefangen, weil ich habe die erste Erinnerung, die ich noch habe, ist, dass ich als Kind mal Terra X gesehen habe im ZDF und da ging es um die Pyramiden von Gizeh und die ganzen Pharaonensachen und die ganzen Rätsel und Tutanchamun und das Ganze und dann auch, glaube ich, 2-3 Wochen später oder im jetzigen Gedächtnis 2-3 Wochen später, keine Ahnung, wann es denn war, habe ich dann auch mal eine Folge über die Osterinseln gesehen und über die Statuen dort und keiner wusste so genau, warum und wie und die Geheimnisse darum und dann habe ich beschlossen als Kind, ich will Archäologe werden. Und bei der Nachbarin, da war ich teilweise immer so ein bisschen zur Kinderbetreuung und da haben wir dann auch mal Indiana Jones geschaut und ja, das war dann natürlich, wow, Archäologen sind so cool und das will ich unbedingt auch machen. Und wir haben dann auch daheim so einen alten Bauernhof oder besser gesagt, wir haben einen Bauernhof und da ist auch so ein altes Haus von meinen Großeltern noch. Da habe ich auch als Kind immer schon irgendwie so rumgesucht und Sachen gefunden, die ich halt quasi auch selber gar nicht gekannt habe. Mhm. Das war einfach ultra spannend. Das war wie so ein kleines Schatzsuchen.
Ja, genau, quasi. Schatzsuche, und, ja.
Genau. Und mit meiner Mutter, also die hat das halt auch mitbekommen und dann wollten wir mal quasi in den Wald gehen, wo mal anscheinend so eine alte Raubritterburg gestanden ist und haben dann Spaten mitgenommen und ich habe mir im Vorfeld schon gedacht, so, oh, da finden wir jetzt sicher ein Schwert oder einen Helm oder sowas. Und dann sind wir da halt in den Wald gestapft. Gesehen hat man, glaube ich, nur noch so einen kleinen Erdwall. Wenn man viel Fantasie hatte, dann habe ich irgendwie zweimal in den Boden gestochen und bin halt mit den Wurzeln auch nicht wirklich tief gekommen. Und ja, dann bin ich sehr enttäuscht wieder heim.
Oh nein!
Und dann so irgendwie ein paar Wochen später oder einen Monat später sind wir dann nochmal in den Wald gefahren, woanders hin, und da war eine ausgebrannte Fabrikantenvilla bei uns in der Gegend. Und das war dann wirklich so mega geil. Also das war noch ein Gebäude, das ausgebrannt ist. Man konnte unten noch rein und auch außenrum so eine kleine Burgmauer und das war ultra spannend. Also das war ein mega Erlebnis. Und mit der Pubertät ist das dann wieder weniger geworden. Ich habe dann so mit 17 bin ich dann, oder mit 18, ich habe glaube ich schon ein Auto gehabt. Nee, Schmarrn, das war noch mit der 50er, also mit dem Moped.
Okay.
Und da sind wir dann mit zwei Kumpels, sind wir dann durch Zufall eben wieder zu der Villa hingekommen, weil ich hatte das schon irgendwie vergessen. Und die haben dann gesagt, ah, fahren wir zur Burg hinter. Und ich so, ja, können wir schon machen. Und wie ich dann davor stand, habe ich dann gemerkt, ah, cool, da war ich, glaube ich, schon mal als Kind. Und sind wir dann irgendwie, dann natürlich schon mutiger auch irgendwie in den Keller reingerobbt. Der war verschüttet und da kommt man dann durch so ein kleines Loch, kommt man dann reinkriechen. Das war dann schon ziemlich cool. Und mit 18, 19 bin ich dann auch mal in Mühldorf. Da gibt es das Weingut 1, das kennst du vielleicht. So ein alter Fliegerbunker, da wo sie mal die Messerschmitt,
den
Düsenflieger von den Nazis bauen wollten. Und da steht halt noch so ein Bogen, also es sollte so eine Untertageverlagerung werden,
aha,
so eine unterirdische Fabrik. Und da war ich dann auch mal und das waren dann quasi auch so Spots, die später nochmal wichtig werden, weil so danach, also das war faszinierend, aber ich, ja, es war dann auch wieder vorbei.
Mhm.
Und dann so im Studium mal, also da hatte ich mit Fotografie auch noch gar nichts zu tun. Bis dahin hatte ich mein Sony-Handy, keine Ahnung, mit 2 Megapixel und haben mir gedacht, ein Foto, was braucht man mehr Auflösung? Also 2 Megapixel reichen überall hin. Und dann hat mein Kumpel mal der hat sich dann eine D40 gekauft, eine Nikon, so eine kleine Einsteigerspiegelreflex damals 2008 und aha, hat gesagt, hey, nimm das mal in die Hand, das ist mega geil. Und ich so, ja. Und dann habe ich es halt mal in die Hand genommen, ein bisschen rumgespielt und habe mir gedacht, hey, das ist ja wirklich mega geil. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich spare jetzt auf eine Spiegelreflexkamera und habe dann auch irgendwie ein halbes Jahr später habe ich mir dann meine erste Sony gekauft und wie ich dann daheim quasi alles durch hatte, so am Hof, Katzen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Blumen und was man halt so alles macht. Also Menschen habe ich noch nie wirklich gern fotografiert. Da bin ich dann drauf gekommen, es gibt doch da im Wald so eine alte Villa und den Führerbunker, hätte ich schon gesagt, Rüstungsbunker. und so ein altes, so eine alte Fischerhütte bei uns in der Gegend. Und dann bin ich da mal runter. Ich habe zur selben Zeit auch mal einen Zeitschriftenartikel gelesen über HDR-Fotografie. Und in dem Zug habe ich mir dann gedacht, ja, wo wären da jetzt coole Locations, wo man halt die hohe Dynamik hat, dass man das mal ausprobieren kann. Und dann kam ich halt auf die Locations und da ging es dann so ein bisschen an und habe dann quasi auch in der Verwandtschaft so ein bisschen rumgefragt, gibt es nur irgendwo was? Und in derselben Zeit hat man im Studium auch zufälligerweise dann ein Projekt, man sollte so eine Art Fotobuch machen zum Thema Verlassen. Also breit gefächert, man kann alles nehmen.
Geil.
Und ich habe da dann verlassene Bauernhöfe bei uns in der Gegend gemacht. Weil was anderes gibt es in der Gegend nicht. Aber ich bin im selben Zug dann auch, also erst wollte ich es eigentlich breit gefächert machen und mein Professor hat dann gemeint, ja, da hatte ich dann einen Bahnhof, die eine Villa, wo ich mit meiner Mutter früher war, den Rüstungsbunker und so weiter. Und dann hat er gemeint, ja, muss schon ein bisschen spezifischer, weil so breit gefächert, das ist halt so zu breit. Das war dann quasi mein erstes Projekt in Sachen Lost Places. Und da hat es mich halt dann voll gecatcht. Ab da war ich auf der Suche und habe halt geschaut, was es in der Umgebung so gibt. Leider überwiegend nur Bauernhäuser oder irgendwie, ja, so relativ trashige Locations aus heutiger Sicht, aber damals halt voll begeistert.
Ja.
Und dann war das Semester aber vorbei und ich bin quasi ins Praxissemester gekommen nach München. Da hat das Ganze dann wieder aufgehört, weil ich eigentlich keine Zeit dafür hatte. Und bin danach ein halbes Jahr nach Australien zum Studieren. Und da drüben war dann auch so 2, 3 Sachen, wo sich das nochmal so ein bisschen angefixt hat. Da gibt es quasi so eine Touristenattraktion in Queensland. Da heißt Paronella Park. Und da hat ein Einwanderer für seine Frau damals ein Schloss in den Dschungel gebaut.
Ach, krass.
Und das kann man heutzutage halt besichtigen. War damals voll spannend. Mittlerweile haben sie es leider durch die ganze Absperrung und so fototechnisch ein bisschen verhunzt, sage ich jetzt mal. Ist leider nicht mehr so spannend. Und als ich zurückkam von Australien, kam halt dann quasi, also es gab dann nur so 2, 3 andere Sachen, aber jetzt nichts wirklich Nennenswertes. Und als ich zurückkam, stand halt dann irgendwie Diplomarbeit an. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, also ja, habe ich dann meinen Professor mal gefragt, wie wär's denn mit einem Bildband zum Thema Lost Places? Und dann hat er gemeint, ja, und was machst du dann im theoretischen Bereich? Und er hat gesagt, ja, dann machen wir halt die Geschichte von Urban Exploration und quasi auch die ganze Nachbearbeitung, wie man im Bildband dann designt und so weiter. Also studiert habe ich Medientechnik. Und das war dann quasi so, wo ich mich das erste Mal wirklich in Deutschland auf die Suche gemacht habe nach Lost Places. Damals dann viel über die Foto-Community, so 2011 rum war das dann. Und das Bunker-NRW-Forum, das war damals auch noch so eins der wenigen. Die anderen kannte ich damals noch nicht. Es gibt ja noch das Lost Place.com-Forum und das Geheime Welten. Da bin ich dann erst so 2012 draufgestanden. Aber so 2011 bin ich dann quasi für die Diplomarbeit das erste Mal mit meinem Auto durch Deutschland gefahren und habe dann quasi so die erste Lost Places Tour allein gemacht, habe dann hinten im Auto drin geschlafen, habe mir quasi da eine Matratze reingeschneidert in den Kombi und das war mega spannend. Also ich weiß noch, die erste Location auf der Tour, das war der Marmorpalast in Chemnitz. Gibt es leider nicht mehr, da hätte ich gerne nochmal hinmachen. Das war auch so ein geiler Ballsaal mit einer geilen Decke. Und da bin ich rein, mein Herz hat geschlagen wie wild. Ich habe mir gedacht, es lauert hinter jeder Ecke ein Obdachloser, der mir jetzt gleich eine Eisenstange über den Kopf schlägt. Und ich habe quasi das Equipment von der Fachhochschule dabei gehabt. Und das war dann schon richtig spannend. Und ja, mit dem, ich war dann quasi eine Woche unterwegs, viel um Leipzig rum, dann hoch nach Berlin. Damals leider nicht den Mut gehabt, in den Spreewaldpark zu gehen, weil damals wäre, glaube ich, wirklich nur cool gewesen. Aber ich war dann irgendwie abgeschreckt. Und auch das Kraftwerk habe ich auslassen an der Autobahn, das große, das man kennt. Da bin ich dann irgendwann später mal rein. Aber da waren so ein paar Locations dabei, wo ich damals irgendwie so Skrupel hatte. Meine erste Tour, noch sehr viel Respekt vor dem ganzen Thema und weniger abgebrüht wie nach über 10 Jahren. Und damit ging es dann quasi zur Diplomarbeit. Und wie das dann fertig war, habe ich mir dann einfach mal so gedacht, ach, Bilder sind doch ganz okay. Jetzt bewirbst dich einfach mal beim Mitteldeutschen Verlag und schaust, ob die ein Bildband machen wollen. Und die haben dann gesagt, ja, schaut eigentlich ganz interessant aus. Aber man bräuchte ein fixes Thema. Und dann haben sie halt Ruhrgebiet vorgeschlagen und wir haben damals versucht, das alles offiziell zu machen. Habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 100 Anfragen gestellt und 25 oder 20 habe ich dann eine Zusage bekommen. Und dadurch ist es leider auch so geworden, dass da sehr viele so, wie heißt denn das, Industriemuseen, Industriedenkmäler drinnen sind, weil es halt mit Anfrage immer schwierig ist. Aber die wollten das halt haftungstechnisch haben. In heutiger Sicht ist der Bildband echt schlecht.
Ja, aber es war ja der erste, also.
Ja, es war der erste, ja. Aber also, wenn ich mir heutzutage die Bilder anschaue, denke ich mir, oh, was hatte ich denn da gekriegt? Und damals war ich halt überzeugt, boah, das sind mega geile Bilder, aber es war halt das typische Photomatics HDR, hoch die Regler und ja, also sehr bunt, sehr schwarze Himmel und sehr dramatisch und also furchtbar. Und dann ging es dann da so los, dass ich irgendwie dann 2012 habe ich mich dann beim Geheime Weltenforum angemeldet und habe den Manu kennengelernt, mit dem war ich damals viel unterwegs. Und da sind wir halt dann quasi wirklich dann, sage jetzt mal, in die ersten Locations rein oder 2013, glaube ich, war es dann, die halt aus heutiger Sicht auch, die ich da so fotografiert habe, die ich mir heute noch anschauen kann und wo ich auch immer mal Bilder bearbeite. Und also über das bin ich dann auch das erste Mal nach Belgien 2013 und 2014 dann Italien und da ab 2013 war das Thema Urbex so, dass ich es wirklich regelmäßig ohne Punkt und Komma, ja, so kann man es auch nicht sagen, aber eigentlich schon ständig dran gedacht habe und ab da ging es dann bergab.
Ich bin gerade so ein bisschen dezent neidisch irgendwie, weil 2013 und ich denke jetzt gerade, boah, wie viel Sachen davon einfach nicht mehr existieren.
Sehr viele. Ja. Also gerade in Österreich. Da gab es ja das Grand Hotel Straubinger in Bad Gastein oder beziehungsweise da gab es viel in Bad Gastein. Das ist jetzt alles renoviert worden. Im September. Ja, im September, glaube ich, wollen sie sogar aufsperren. Also okay. Ich habe da letztens auf Facebook was gesehen, dass Eröffnung im September sein soll. Ich hoffe, ich kann mir mal eine Nacht leisten drin, weil das ist sicher interessant, wenn man das auch. Also da war ich ja, glaube ich, 4 oder 5 Mal.
Ja.
In 2, 3 Jahren. Und das war halt mega spannend. Das, also, sowas hatte ich davor halt noch nicht gesehen. Das meiste davor war Industrie oder ja, eigentlich überwiegend Industrie und Häuser oder so, aber irgendwie so Prunkbauten waren damals einfach weniger auf dem Schirm.
Aber
Und das war einfach mega geil.
Ich finde das auch so geil mit der Diplomarbeit und so. Also es ist dein Werdegang, kann man das jetzt so sagen hier, dein Werdegang ist sehr spannend, finde ich.
Ja, Dankeschön. Also ich fand es ja wirklich lustig. Ich habe es damals 2011, glaube ich, nee, genau, 2011, wie ich für die Diplomarbeit recherchiert habe, bin ich das erste Mal drauf gestoßen, dass es ja wirklich Leute gibt, die das auch machen und dieses Interesse haben, Lost Places zu fotografieren. Das war dann erst über die Foto-Community und dann bin ich auch irgendwann auf die Urbexpo gestoßen. Das war quasi so die erste Ausstellung, die sich mit dem Thema beschäftigt hat.
Okay.
Und das war eigentlich ganz witzig. Also ich habe dann auch versucht, irgendwie über Foto-Community mit ein paar Leuten Kontakt zu knüpfen, was mal mehr, mal weniger funktioniert hat. Aber die waren halt alle aus dem Ruhrgebiet, weil es da halt die Zechen gibt und nicht weit zu Belgien. Also ich habe da so 2011 schon die ersten Fotos vom Chateau Neusy gesehen oder von Chambre de Commerce. Und habe mir dann gedacht, boah, das ist ja unerreichbar, das ist ja mega krass und sowas werde ich aber wahrscheinlich nie irgendwie sehen, weil ich mir nie auf die Idee kommen werde, dass ich jetzt allein bis nach Belgien fahre. Also damals war, sage ich jetzt mal, mein Horizont noch relativ beschränkt und auch die Vorstellung irgendwie, ich setze mich jetzt einfach ins Auto und fahre dahin, die hatte ich einfach nicht, weil ja, am Land groß worden, der Umkreis war jetzt, sage ich jetzt mal, so 100 Kilometer, wo man sich auskennt hat. Und der Rest war dann schon irgendwie, also München war schon weit weg oder Regensburg. Und heutzutage, wenn ich mir denke, so ja, wenn irgendwo ein Dreh ist oder irgendwas, ja, wie weit ist dahin? 3 Stunden? Ach ja, das ist ja gleich ums Eck. Meine Mutter schaut mich dann teilweise an und denkt sich, wie, das ist gleich ums Eck. Drei Stunden? Sie, ja.
Man streckt so seine Fühler immer weiter aus. Das ist dann wie so eine Katze, die immer so mehr ihr Revier vergrößert, so man fängt klein an und dann immer weiter, 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 weiter.
Ja, genau. Also mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich jetzt, sag jetzt mal, vom Gardasee heimfahre, wenn ich gerade in Italien war, dann sind es halt 5 Stunden heim und denkst du so, ach ja, heute, also es war jetzt letzte Woche so, habe ich mal gedacht, ach, jetzt fahre ich mal mautfrei heim und bin dann über den Pass gefahren, das waren 2 Stunden länger und habe mir dann gedacht so, ach ja, warum nicht? Das ist eine schönere Aussicht.
Ja.
Man spart sich den scheiß Brenner. Also wenn man keinen Zeitdruck hat, ist das schon ganz cool dann.
Was sagen eigentlich deine Friends und Family dazu? Also gut, deine Eltern wissen das dann wahrscheinlich schon, wenn du schon seit dem Studium damit angefangen hast oder seit klein auf eigentlich. Aber so was sagt so dein Familienbekanntenkreis so dazu?
Ja, meine Mutter war am Anfang so ein bisschen so, wie sie noch in der Umgebung war, war es okay. Wie ich dann aber irgendwie für meine Diplomarbeit losgezogen bin, also erste Deutschlandtour, da war sie schon so ein bisschen skeptisch und wollte immer wissen, wo ich bin.
Das glaube ich.
Und damals war es ja nicht so, dass man irgendwie Google Maps und kleines Internet hatte, sondern ich habe mir dann im Vorfeld immer die ganzen Locations in der Satellitenansicht ausgedruckt und bin dann mit dem Navigon hingefahren. Aber dass man jetzt da live sieht, wo man ist, da hatte ich einfach keinen Datenvertrag dazu. Es wäre wahrscheinlich mit dem 3G-iPhone schon gegangen, aber es war alles sehr müßig und so wie jetzt, wo man in ganz Europa oder weltweit eine Live-Map hat, ist halt mega geil. Aber also meine Ma mag es nicht gern, was ich auch verstehe irgendwo, wenn ich allein auf Tour bin, weil ich bin zwar viel mit Mike auf Tour, aber jetzt seitdem ja auch wieder öfter mal allein, weil er hat in Italien schon sehr viel gesehen, ich zwar auch, aber auch viel, was er schon, zwar viel noch nicht, das er auch schon gesehen hat. Und dann wird es halt Revisit-technisch immer so ein bisschen schwierig. Und jetzt schaue ich halt, dass ich so nach und nach die Sachen, wo ich gerne noch sehen würde, aber eher irgendwie schon 2-3 Mal war.
Die du aufholst.
Genau, die ich aufhole, dass wir bei gemeinsamen Touren nicht mehr so viele Revisits machen müssen.
Ja, und oder zusammen dann einen.
Ja, also jetzt letzte Woche waren wir 3 Tage oder 3,5 Tage zusammen unterwegs und ich habe dann noch 4 Tage dran gehängt und hat dann auch gepasst. Wir haben dann ein paar neue Sachen gemacht. Ich habe dann allein auch wieder ein paar neue Sachen gemacht, die ihr noch nicht gesehen habt. Also wenn es halt gerade auf der Tour liegt dann oder auf der Route liegt, dann macht man es halt trotzdem mit, weil wer weiß, ob es das nächste, oder man probiert es zumindest, wer weiß, ob es danach überhaupt noch geht.
Eben.
Und die Freunde noch, um zu dem Thema zu kommen, die Mei, die sind es mittlerweile gewohnt. Die Bilder finden, glaube ich, alle ganz cool, aber sie verstehen jetzt, glaube ich, nicht die Leidenschaft dahinter.
Mhm.
Meine Freundin sagt dann irgendwie oft, ja, jetzt fahrst du schon wieder mit deinen Männern auf Saufurlaub. Wir trinken am Abend auch gern mal ein bisschen Cuba Libre.
Ja.
Aber, also, es ist, also natürlich ist das schön, aber es geht halt nicht drum. Also, gäbe es jetzt die Lost Pleasure nicht, würde ich da nicht irgendwie mehrmals im Jahr losziehen. Nur, dass ich da irgendwie durch die Gegend fahre und dann am Abend was trinken kann. Also, das wäre schon anders. Aber es gehört mittlerweile auch dazu. Wir schlafen selten in Unterkünften, sondern eher im Auto oder beim Mike im Chevy-Van. Und dann wird sich am Abend halt noch zusammengesetzt und irgendwie ein bisschen getrunken und geredet.
Quatscht,
also,
genau.
Wir sind ja, also, es hat ja jeder seine Geschichten. Das ist dann immer ganz schön, wenn man nicht nur zusammen auf Tour ist, weil halt dann jeder wieder, also, andere Geschichten hat, die der andere noch nicht kennt.
Und es ist ja nicht so, dass das so vergleichbar ist mit so einem Saufurlaub auf Mallorca oder so, wo du schon morgens um 8 schon voll besoffen bist. Ich meine, ihr erlebt ja auch was am Tag. Es ist ja nicht so, dass ihr nur sauft.
Definitiv, ja. Nee,
nee. Deswegen. Oh, und jetzt, ich bin auf die nächste Frage so gespannt, weil ich habe es dir schon mal gesagt, so, ich mache dein Profil auf und man sieht so, dieser Mann lebt in Italien, er kennt alles, er war überall schon und er kennt einfach alles. Deswegen, und ich bin echt gespannt, was war bisher deine beste Location?
Ich habe viel in Italien gesehen, aber bei Weitem leider nicht alles. Ich habe mir letztens wieder eine Map zusammengestellt mit über 100 Maps, über 100 Pins, die ich noch sehen will. Und ich war selber überrascht, wie viel das eigentlich noch ist.
Mhm.
Aber es taucht ja auch ständig was Neues aus. Aber beste Location, würde ich sagen, war das Manicomio DR in Italien.
Oh,
weil das einfach in Summe und auch vom Feeling her, das war ein Traum, sowas wird es nicht mehr geben. Im heutigen Zustand ist es zwar traurig, was daraus wurde, aber so 2014 und auch beim Revisit 2019, das war einfach mega. Also das Feeling da drin, die Architektur, was noch drin war mit den Behandlungsstühlen und einfach, ja, es war einfach unbeschreiblich und das ist einfach, ja, mega geil. Also ich weiß nicht, ob sowas nochmal auftauchen wird. Vielleicht in Rumänien mal, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also auch, dass er noch so viel drin ist.
In Rumänien, das ist jetzt lustig. Ich hätte jetzt eher gesagt, du sagst so, keine Ahnung, vielleicht nochmal Italien oder Portugal oder so. Rumänien.
Nein, Italien glaube ich nicht, weil es gab ja nur eine begrenzte Anzahl von Manicomi und es gibt eine Liste im Internet und ich habe mit Mike gestern, glaube ich, erst wieder geschrieben und er hat gemeint, Mai, er war halt einfach bei allen, die noch irgendwie lost sind, viele sind ja auch nachgenutzt und hat dann gesagt, ja, da ist das, da ist das, da ist das. Ich war, glaube ich, in 5 oder 6 davon. Ein großes fehlt mir noch, das wird jetzt im Herbst angegangen und es kommen ja auch keine neuen nach und ich glaube, das war es dann einfach. Es wird vielleicht nochmal ein kleines auftauchen oder so, aber sowas wird einfach nicht mehr auftauchen wie das Manicomio DR.
Ja, das ist das gleiche Spiel mit den Sanatorien, mit den Lungensanatorien. So, da gibt es ja auch noch ein paar in Deutschland, so mal besser, mal schlechter. Aber das ist genau das eben, was du meinst, so diese Bauart.
Genau, wie im Harz quasi,
genau,
das Ganze um
Baumaterialien. Und so, und deswegen, ach, aber spannend, also sehr interessant, dass du das tatsächlich als Bestes nennst. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst irgendwie eine Villa oder keine Ahnung. Also ich bin
Nee, weil das bietet sehr viele verschiedene Motive und es, also 2014 hatte ich halt auch noch nicht so viel gesehen. Mittlerweile bin ich ja auch ziemlich verwöhnt an Locations und wie man da, also ich war ja da 2014 auf einer Tour, wo wir Ostern waren und das war meine erste Italien-Tour. Es war auch das erste Mal, dass ich wirklich richtig in Italien war. Es war auch relativ spät. Und da sind wir nicht reingekommen. Also wir waren schon auf dem Gelände im Keller, wo wir dann quasi so Rohre entlang kriechen mussten. Das wussten wir aber nicht.
Mhm.
Und ich habe dann quasi so vorne ums Eck gesehen, wo so ein Loch in der Wand war. Und das war wirklich eng. Und dachte mir, ja, da geht es nicht weiter, weil es ging quasi in die Wand rein und dann macht es so eine 45-Grad-Biege und habe halt nicht weiter gesehen. Und
es
war auch alles mit Isolierung und ziemlich unangenehm draußen, was hat es geregnet, wir waren nass und ja, hat man gedacht, da geht es halt nicht weiter. Und Dann sind wir weitergefahren und im Nachhinein habe ich dann irgendwie so ein paar Tage später erfahren, ja, das wäre der Zugang gewesen. Und ich denke mir so, nein, es gibt nicht. Und dann sind wir vier Wochen später, bin ich dann mit drei anderen Leuten nochmal extra deshalb runtergefahren für ein Wochenende. Irgendwie so nahe 1000 Kilometer einfach. Und dann sind wir reingekommen und es war mega geil. Also es war wirklich, ja, beste Location in Gänze, definitiv.
Und jetzt im Gegensatz zum Besten, die Schlimmste.
Die schlimmste Location?
Schlimm kannst du für dich definieren, also egal wie.
Ja, die schlimmste Location war die, wo ich nicht war. Das war das Château Forêt oder Château Maulbais in Belgien, die es mittlerweile verkauft ist und eine Hochzeitslocation ist. Da war ich zwar einmal vor Ort, haben aber den Zugang nicht gefunden. Wir hätten sogar gewusst, aber waren irgendwie zu blöd dafür oder ging dann auch nicht mehr. Und dann hätten wir 3 Monate später, im Dezember, hätten wir einen Termin gehabt, weil man dann rausgefunden hatte, dass man über 50 Euro Bestechung vom Hausmeister, dass man reinkommt für, ich glaube, so 5-6 Stunden. Und ich habe mich mega gefreut, weil das war, oder ich finde, das ist einfach immer noch eins der schönsten Schlösser. Vielleicht finde ich es ja deshalb so schön, weil ich nie reinkommen bin. Aber ich habe mit Maika öfters jetzt schon drüber gesprochen und er sagt, ja, das war damals besonders und ist eigentlich immer noch besonders. Vor allem im Zustand von 2013. Mhm. Und ich, Depp, breche mir dann eine Woche davor einen Fuß.
Oh nein!
Und ich denke mir so, ach du Scheiße.
Oh nein!
No. Erst hat man gedacht, ja, ist verstaucht, aber war dann Krankenhaus und Wadenbeinbruch. Und ich habe dann aus dem Krankenhaus so quasi immer die SMS kriegt, ja, jetzt sind wir drin und oh, voll
nein.
geil. Und ja, und dann hätte ich, glaube ich, im April zwar nochmal die Möglichkeit gehabt, aber das war dann so eine Aktion. Ich war gerade irgendwie abends beim Essen mit meiner damals neuen Freundin und Manu hat mir geschrieben so, okay, die kommen morgen früh rein, du musst dich jetzt ins Auto setzen und musst losfahren. Und
wollte
ich dann halt auch nicht, weil
ich komme sofort.
Weil ich mir dachte, ja, das geht vielleicht im Sommer auch noch, aber kurz darauf ging es halt dann nicht mehr. Und dann auch nie wieder in dem Zustand, weil das, glaube ich, dann irgendwie aufkommen ist, dass der da Leute reinlässt, weil auch viel verschwunden ist in der Zeit. Und es ging dann, glaube ich, nur noch mal 2014 oder 2015, wie es dann versteigert wurde. Da gab es halt dann so Führungen, wo viele Urbex halt hin sind und da dann durchfotografiert haben. Aber da war es halt auch schon so zusammengeräumt und da hat es dann seinen Reiz schon irgendwie verloren gehabt. Aber das hängt mir immer noch nach und das wird immer eine offene Wunde bleiben. Das einzige Positive an dem ist, dass ich damals meine Freundin kennengelernt habe durch den gebrochenen Fuß. Von dem her hat es zumindest etwas Gutes gehabt.
Na schau.
Aber es hängt mir schon immer noch nach, dass ich da nicht drin war, weil das war damals der heilige Gral, definitiv.
Weil du vorhin gesagt hast, von der Börse in Antwerpen, die war ja auch mal ein Lost Place. Und ich hatte das immer gesehen, diese Bilder, und ich konnte das nicht fassen, weil das so ein schönes Gebäude ist einfach. Von außen ist das super unscheinbar. Also wenn du da vorbeiläufst, dann denkst du dir so, hä? Okay. Und ich habe dann irgendwann mal gecheckt, okay, das ist gar nicht mehr Lost. Das war ewig viele Jahre renoviert und das ist jetzt auch so eine Veranstaltungs- was auch immer, aber du kannst auch so rein und dann Käffchen trinken und so. Und ich war dann tatsächlich da drinnen, weil ich mir das anschauen wollte. Und da war zufällig, das war mein Glück, da war gleichzeitig eine Lego-Ausstellung von so lauter gebauten Sachen aus Lego. Und wenn du diese Bilder kennst, wie das Lost war und wie das renoviert war, und man konnte sich dann wirklich in diesem ganzen Gebäude frei bewegen, also weil diese Ausstellung da eben auch war. Und das
aber
war
oben auch.
Ja, oben, genau. Und das war atemberaubend. Also diese Architektur und diese Schönheit von diesem Gebäude, was du von außen niemals sehen würdest irgendwie.
Nee, außen sieht man ja nur das Tor oder was.
Genau, dieses kleine Furzi, Kellertür, was auch immer. Also die Tür ist so unscheinbar. Und ich habe es auch erst gesucht, so, hä, ich bin hier, aber wo geht's hier rein, bis ich das mal gecheckt habe. Und dann stand ich da drinnen und habe gedacht, wie geil muss das als Lost gewesen sein.
Damals hat man zum Glück, also wir hatten da echt Glück, weil viele sind ja auch dran gescheitert. Mhm. Und der Manu hat irgendwo eine E-Mail-Adresse von dem Immobilienunternehmen aufgetan, die das betreut haben, und hat dann einfach mal frech geschrieben. Und wir durften dann, glaube ich, für 40 Euro pro Person so lange rein, wie wir wollten. Und das war mega, weil man konnte sich einfach frei bewegen und aufs Fotografieren konzentrieren.
Ja.
Und ich finde es leider ein bisschen schade, dass sie die Deckenkonstruktion grün angestrichen haben. Das finde ich furchtbar hässlich.
Ich finde das, also ich war im Sommer dort und dann schien auch die Sonne so schön rein. Und wie gesagt, in der Mitte von dieser riesigen Halle steht dann ein Klavier, wie klein das war. Okay. Im Gegensatz zu diesen Ausmaßen. Und auch die Böden, wunderschön, dieses Holz. Ich war im Himmel.
Ja, ist wirklich. Also ich war echt, damals leider auch schon zu spät dran, weil ich kannte Fotos, wo halt der Fischgrätenparkett noch drin war und so kreuz und quer lag. Das war halt mega geil. Bei uns war das leider schon rausgerissen, aber ich finde es immer noch gut, dass ich drin war. Das ist so eine Location, da war ich, glaube ich, 2014 und habe, glaube ich, 5 Bilder davon bearbeitet, von 100 wahrscheinlich. Und das muss man raus, das musst du piepsen.
Ja.
Bei dem Manicomio ist es so, dass das eigentlich die Location ist, wo ich, glaube ich, auch am meisten Fotos von einer Location bearbeitet habe, weil ich bin dann doch irgendwie immer so, dass ich immer wieder was habe zu bearbeiten. Aber ich habe dann mal bei meinem Flickr-Account geschaut, wo ich das Ganze ein bisschen nach Alben sortiert habe, dass ich dann bei echt vielen Locations nur ein oder zwei Bilder bearbeitet habe und es halt noch so viel Material gäbe, aber es dauert immer seine Zeit und man hat auch dann nicht immer Lust, und so ein Bild bearbeiten dauert dann auch immer gleich mindestens eine Stunde bei mir, und je nach Retuschieren dann noch mehr, wenn Graffiti drin ist, deutlich länger oft.
Genau. Das ist dann so für die Zeiten, wenn du so nicht unterwegs bist oder irgendwann, wenn du vielleicht das nicht mehr machst, also aktiv zumindest, dass du dann Zeit hast, noch alte Bilder zu veröffentlichen.
Genau, das denke ich mir auch, weil also jetzt, wo man noch jung und fit ist oder noch relativ jung und fit ist, die Sachen fotografieren und beim Fotografieren schnell sein, bevor irgendwie das Ding kaputt ist, weil bearbeiten kann man es, wenn man es auf der Festplatte hat, kann man es immer noch. Mhm. Und 2014, 15 war ja meiner Meinung nach auch die Zeit, wo Belgien noch gut war. Mhm. Also ab 2016, finde ich, ging es stark bergab, weil Noisy wurde immer schlimmer, bis es dann abgerissen wurde. Und auch, es sind so viele Klassiker aus Belgien verschwunden. Und ich habe jetzt aber den neuen Locations gar keine Übersicht mehr, weil das meiste sind Maisons, die interessieren mich relativ wenig. Finde ich auch irgendwie dann, wenn zu viel Privates rumliegt, dann fast schon ein bisschen, schwierig. Also ich bin halt auch jemand, der mehr auf die Architektur steht, wie jetzt auf die Teilfotografie. Mhm. Also das Beste, finde ich, sind symmetrische Treppen oder Wendeltreppen oder alles, was architektonisch wirklich besonders ist.
Mhm. Da kommt doch der Fotograf so ein bisschen durch, gell?
Ja, der Architekturfotograf.
Oder?
Ja.
Ja.
Das stimmt, ja.
Und hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
Mehrere in der Tat sogar. Also das eine hat ja Mike in seiner Folge schon erzählt, wo wir in der Villa waren, wo wir dann nicht wussten, ob da gerade jemand drin ist oder Schloss war es, glaube ich.
Oh mein Gott, ja. Oh.
Das war ultra gruselig. Ich hatte da drin auch echt ein mieses Gefühl. Ich wollte eigentlich weg und aber doch irgendwie da bleiben. Das Schlimme ist jetzt, man war in der Location und konnte aber keine Fotos machen. Also man hat sie nur im Taschenlampenlicht gesehen,
ja.
Aber es war schon sehr spooky da. Aber kommen wir mal zu einer anderen. Ich weiß nicht, dem einen sagt vielleicht die Villa Turtle was im Osten.
Ja, und ich war nie da, aber ich kenn diesen Spot.
Ich war da, ich war leider nicht drin. Aber die Geschichte war so, da war ich mit Manu auf Osttour. Und fahren da halt hin. Ich glaube, es war die erste Location am Morgen, so um 9. Und sind dann da vorne mal einmal vorbeigefahren und sind quasi angehalten und haben uns von der Straße zu den Eingang angeschaut. Und dann waren wir so verwundert, so, hey cool, da steht ja einfach das Tor auf und hinten ist die Tür auf. Und auf einmal sehen wir da so einen Typen rumducken, der hat sich dann so auch ein bisschen von uns versteckt und hat uns aber irgendwie beobachtet und ging dann auch mal so seitlich im Garten, sodass er quasi unser Kennzeichen sehen kann und glaube ich hat es dann auch fotografiert und das war irgendwie so ein bisschen schräg und wir haben gesagt, ja jetzt warten wir mal, was sich da tut. Vielleicht ist er ein Urbexer oder
ja.
Haben dann irgendwie so gewitzelt, ja wahrscheinlich drehst du da drin gerade ein Porno und er muss Schmiere stehen. Und so nach 20 Minuten hat sich aber auch nichts getan und so. Und dann hat er gesagt, ach, weiterfahren ist auch scheiße, jetzt probieren wir es einfach. Wenn es ihn stört, dass wir reingehen, dann sagt er schon was. Dann haben wir unser Zeug gepackt, sind reingegangen, an dem Typen vorbei, auf die offene Tür zu, weil es war ja augenscheinlich alles offen.
Mhm.
Und dann meint er so, ja, was macht ihr hier? So, ja, wir wollten es da drin fotografieren. Und dann hat er so gemeint, ja, meint ihr nicht, dass das jemandem gehört? Und wir so, keine Ahnung. Und er hat gesagt, ja, das ist meins. Und dann wir so, ach, scheiße.
Ah, Mann.
Und dann hat der gemeint, so, und ihr bleibt jetzt mal hier, die Polizei ist schon verständigt, ich bin der Besitzer, ich wohne irgendwie im, also hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, ich wohne in irgendwo in NRW oder so die Ecke und hat das geerbt und ihm haben die Leute irgendwie, oder ihm hat irgendjemand aus dem Keller die ganzen Kabel rausgestohlen und
Okay. Ganze
Kupferdiebe waren da und dann dachte er, ja, super, das will er jetzt quasi uns anhängen und dann
ja.
Ich glaube, bis die Polizei gekommen ist, hat es eine halbe Stunde gedauert und wir sind dann auch mit ihm ins Gespräch gekommen und er meinte, ja, woher wir das denn wissen? Er hat gesagt, ja, vom Internet und so. Und wie dann die Polizei angekommen ist, hat er dann gemeint, so, ja, ihr könnt jetzt gehen.
Das passt schon, ja.
Und wir waren so froh, wir sind einfach an den Beamten vorbei und die so, ey, stehen bleiben? Und die so, ja, so, nee, das passt schon. Und die haben damit nichts zu tun. Und das,
ja, aber Glück gehabt auch.
Ja, Glück gehabt, aber wir waren echt schon irgendwie, ja, drehen die da drin jetzt ein Porno oder, also war echt ein komischer Vogel, sage ich jetzt schon.
Ich habe auch jetzt so drauf. Hä, was nochmal?
Ich habe es danach leider auch nie mehr reingeschafft, weil es wurde dann mal verkauft und irgendwie hat es geheißen, der neue Besitzer, mit dem ist irgendwie nicht so zu spaßen, ist irgendwie so ein durchtrainierter Russe, der dann die Leute
hier
angeht.
Und ich habe jetzt so gedacht, ich habe nur so drauf gewartet, dass du so sagst, so haha, wir machen noch voll die Scherzchen und so, da wird bestimmt ein Porno gedreht und dann geht ihr so rein und dann ist halt so echt Porno-Dreh.
Nee, zum Glück nicht. ich hatte jetzt, also zweite Geschichte wäre dann in Belitz gewesen. Da war ich 2014 allein unterwegs und ich glaube, das war im Badeschloss, heißt das, glaube ich, oder? Oder Badehaus.
Badehaus, ja.
Und da bin ich auch über den Keller rein, musste man irgendwie so ein kleines Brett wegziehen und danach wieder quasi hinmachen, dann konnte man da runtersteigen in den Keller und habe mich dann so langsam nach oben vorgetastet und habe dann aber schon irgendwie immer was gehört und es war dann aber eigentlich eine Plane und dachte mir dann, ah, das hört sich aber nicht an wie eine Plane,
ja, weil
ich war dann quasi da und dann schaue ich so durch den Spalt von der Tür quasi bei den Scharnieren und auf einmal steht da ein nackter Mann und macht da so komische Figuren, wie so Performance, Art oder Tanz. Und ich habe mir gedacht, hey, was ist denn das jetzt?
Ja, hä?
Dann habe ich dann gesehen, ah, okay, da ist ein Fotograf dabei. Und habe mir das dann so ein paar Sekunden angeschaut und war eigentlich der Meinung, dass ich mich ruhig verhalten habe. Ich habe es dann auch noch mit dem iPhone fotografiert, weil man dachte, das glaubt mir sonst keiner. Und anscheinend hat es der Fotograf gehört oder hat mich gesehen und kam dann so um die Ecke und auf Englisch so, ja, was ich hier mache. Er sagt, ja, ich will nur das Gebäude fotografieren und so quasi.
Spanner!
Wenn er mich jetzt nicht gesehen hat, dann würde ich hier einfach weitermachen und ich komme über den Keller raus und so, wäre cool, wenn das für ihn okay ist. Dann hat er mich so schräg angeschaut und hat dann nur gesagt, so, ja.
Okay. So.
Und dann. Und dann habe ich weitergemacht und ja, die waren dann auch irgendwann weg und ich war noch drin und das war dann völlig in Ordnung. Er hat auch irgendwie keine Security geholt. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil irgendwie geheißen hat, ja, man kommt echt schwer aufs Gelände schon.
Mhm.
Und es stand aber einfach vorne das Tor auf, also durch die wahrscheinlich. Weil beim Rausgehen war es dann zu. Genau, und das war jetzt bisher das Einzige, wo ich Nackte zum Glück in Lost Places getroffen habe.
Und dann auch noch einen nackten Mann, das hat man ja nicht so oft.
Nee, das hat man wahrscheinlich weniger oft wie nackte Frauen, das kann gut sein.
Ja.
Und eine Geschichte habe ich dann noch in der Agnus Dei, die kleine Kapelle in Belgien. Da war man, glaube ich, 2014.
Da war bestimmt das Graffiti noch nicht, oder?
Das Graffiti war noch nicht und die Bänke waren noch drin und das war eigentlich noch recht gut.
Wow.
Und haben wir dann auch Fotos gemacht und neben dem Altar lag dann irgendwie so eine Plastiktüte und irgendwie so ein Bart, also irgendwie so. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das jetzt? Und haben wir da nichts weiter gedacht. Habe sie nur so ein bisschen zur Seite, weil es halt im Bild kacke ausgesehen hat. Und irgendwann schreit der Mann und dann so, hey, komm mal her, das glaubst du nicht, das ist ziemlich abgefahren. Dann bin ich so zum Eingang hin, wo der Weihwasserkessel so ist. Und dann lag da ungelogen ein Herz drin. Ein echtes Herz. Und wir waren uns halt damals nicht sicher, ob das ein Menschenherz ist. Mittlerweile bin ich mir recht sicher, dass es ein Schweineherz war, weil ich habe irgendwie gehört, dass die recht ähnlich aussehen und sogar die Herzklappe von einem Schwein beim Menschen einpflanzt wird und das funktioniert. Und also er war dann super nervös. Ich habe erst mal ein Bild gemacht davon. Und wir haben dann aber auch irgendwie so aus dem Altenheim, das da angeknüpft ist, noch Geräusche gehört. Und er so, ja, jetzt kommt bei der Farmer. Er hat da keinen Bock mehr drauf. Und dann hat aber auch die Plastiktüte für mich Sinn ergeben, weil die haben das sicher irgendwie damit hergeholt. Und ich glaube jetzt nicht, dass die eine schwarze Messe gefeiert hat. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, die haben halt irgendeinen Satanisten oder Gruppen
fertig mit dem gemacht.
Aber das war bisher schon so ein bisschen sehr skurril davon.
Ja, das ist voll eklig noch dazu. Also so, ein bisschen.
Ich kann das Foto auch gerne mal schicken.
Ein bisschen gestört ist es auch. Ich frage mich immer auch, wenn die Leute so Pentagramme auf den Boden zeichnen oder du siehst schon, wo die Kerzen standen und so, denke ich mir auch so, ach Leute.
Naja, Spinnerei halt.
Schwieriges Thema.
Aber nein, das, naja, also ich finde es nicht so schwierig, ich finde es einfach scheiße.
Ja, Dito, okay, gut. Na gut.
Aber da darf jeder seine eigene Meinung haben. Also lieber sind mir die Leute noch irgendwie wie die ganzen Sprayer, weil damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist, also vor allem, ich sage jetzt so, an der Autobahnbrücke überhaupt kein Problem damit, aber irgendwie in Lost Places oder vor allem in Schlössern oder Villen oder wirklich in Prunkbauten.
Ja, genau. Das finde ich jetzt auch nicht so, also gerade Chateau oder so, weil du jetzt sagst, in Prunkbauten, es gibt ja, wo war denn das? War das nicht auch in Belgien, oder war das in Italien? Ich hatte ein Bild gesehen und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Auf jeden Fall war das ein Bild von der Wandmalerei, das muss, denke ich, Italien gewesen sein, wo auch, ich weiß, wo das war. Und zwar gibt es ja in Italien ein bekanntes Flugzeugrestaurant, so man hat schon mal gesehen.
Ach, da drin, ja.
Genau, und da ist ja auch super schön und so und genau, war mal und das ist ja eben auch angesprayt, so quer drüber einfach über dieses Bild. So, das finde ich nicht cool, auf keinen Fall. So, es muss zur Location passen, aber es sollte nicht mutwillig dann irgendwo, wie es in dem Fall jetzt ist, so einfach quer unpassend noch dazu. Also einfach ein Riesentag da drüber gesprüht, so ist nicht cool. Für den Sprayer ist es auf jeden Fall cool, weil es jeder fotografiert. Das gleiche ist ja im Buran auf dem Spaceship, so ist ja das gleiche eigentlich. So drauf getaggt, jeder fotografiert das, endgeil für den Sprayer. Es muss passen.
Ja, ich finde, also selbst bei verlassenen Fabriken, das sollte halt meiner Meinung nach, wenn sie es schon machen, ein Raum sein, der sonst nicht interessant ist. Aber wenn das jetzt in der Schaltwarte ist oder auf den Generatoren, das geht halt nicht. Also Das finde ich
weil, weil du auch sagst, dass so, genau, so du in Beelitz, es gibt ja den, der Ken Plotbot hat ja ganz viel in Beelitz gemacht. Mhm. So man entdeckt es heute noch so ein bisschen auf den Führungen, lustigerweise. Und ich hatte noch nie, noch nie einen in echt gesehen, tatsächlich. Und als ich dann in Beelitz auf der Führung war, also auf dem Baumwimpelfahrt und so, da war dann einer so im Gebüsch, hat er so rausgelurrt und ich habe geguckt erstmal mit riesen Augen und dachte so, kann das echt sein? Kann das wirklich ein echter Ken Plotbot sein? So, und er macht eigentlich ja immer die gleichen Motive, mehr oder weniger. Oder sehr, ja, sehr ähnlich.
Gut. Genau, aber, also. Aber wie heißt der, der immer seinen Hund oder seine Maus hinsprüht? Furchtbar. Da könnte ich jedes Mal kotzen. Den mag ich nicht.
Er hat nicht so viele Fans, ja. Das habe ich öfter schon gehört.
Also, wenn es in einem Raum ist, wo nichts drin ist, ist es ja okay. Aber hat dann ein Beelitz quasi bei der Chirurgie an die Fliesen, glaube ich, rangesprüht und so weiter. Und da denke ich mir halt einfach, du Arschloch. Mhm. Also, warum muss das jetzt gerade hier sein? Aber, ja, ich werde es nicht verstehen. Ich habe mal geblockt und hofft, dass er durch meine Bilder zumindest keine Location findet. Aber nach Italien fährt er zum Glück eh nicht.
Das ist jetzt voll der geile Übergang. Was für ein Zufall immer manchmal, wenn man irgendwie abdriftet. Weil, wo wir jetzt schon über Enttäuschungen sprechen, hattest du mal einen Spot, den, wo du dich voll drauf gefreut hast oder so zum Beispiel, oder du hast ein Bild gesehen, dann hast du gedacht, geil, ich habe jetzt rausgefunden, wo das ist, dann fährst du da hin und dann stehst du da und dann guckst du so endblöd und sagst so, voll der Scheiß hier. Oder es hat jetzt so, ich habe was anderes erwartet einfach.
Ich habe nach deiner letzten Folge, hast du die Frage jetzt öfter mal eingebaut und ich habe nachgedacht, aber ich muss ehrlich sagen, also ein richtig enttäuschendes Erlebnis, das mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, hatte ich eigentlich nie. Ich hatte jetzt in Italien mal eine Villa, wo ich letztes Jahr mit Mike und mit Flo war, wo ich dann irgendwie vor Ort so dachte, so, ja, kickt mich irgendwie nicht und gefällt mir irgendwie nicht so, obwohl das eigentlich genau meins wäre. Das war ein mega geiles Treppenhaus mit Säulen und Prunk und sogar doppelte Treppe. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, so, nee, ist irgendwie langweilig. Und jetzt war ich aber, weil wir alle damals einen Raum vergessen haben, war ich jetzt letzte Woche nochmal alleine dort.
Aha.
Und da war das Licht dann von der anderen Seite rein, dass es direkt ins Treppenhaus reinscheint. Und habe mir gedacht so, boah, mega geil, mega geil. Also ich weiß nicht, vielleicht war es damals auch das Feeling, weil wir damals noch einen Bauarbeiter dort getroffen haben, wo man uns verstecken musste und dann auch so ein bisschen komisches Gefühl hatte. Mhm. Aber das Licht war auch irgendwie, also das Licht kam damals von der anderen Seite. Und das war halt alles irgendwie so einen blauen Schattenwurf und so irgendwie nicht so richtig toll. Und jetzt war es halt mit so geiler Abendstimmung, Sonne kommt rein, war es mega cool. Und jetzt passt es auch wieder. Aber
gut gemacht wieder.
Es gibt mit Sicherheit schon Enttäuschungen, die ich hatte, aber wo man halt dann natürlich schaut, dass man das Beste rausbringt. Schlimmer wären ja dann wirklich komplette Touren, die eine Enttäuschung waren. Die gibt es zum Glück nicht. Mhm. Aber so einzelne Enttäuschungen, die können dazu. Aber jetzt nichts Nennenswertes.
Deswegen habe ich diese Frage echt auch ausfallen lassen, weil ich habe gedacht, ich kann den Mann nicht fragen, was seine schlimmste Tour war, weil die gibt es überhaupt nicht. So wie ich das schon bei Mike gehört habe. So jede Tour ist irgendwie passt.
Ja, wir hatten auch in Frankreich schon zwei komplette Tage, wo wirklich nur Fails waren. Das war dann schon so ein bisschen depressiv zum Schluss. So quasi, oh, wirklich jetzt nochmal einen ganzen Tag. Nach dem ersten Tag macht man noch Witze. Und nach dem zweiten Tag denkt man sich dann, jetzt könnte es aber mal was werden, weil sonst fahren wir heim, weil wir keinen Bock mehr haben. Aber mei, die Abende sind ja trotzdem dann immer noch lustig. Und ja, also man ist... Ich hatte es jetzt noch nie, dass ich wirklich von der Tour heimgekommen bin, wo ich gesagt habe, die hat sich gar nicht rentiert, weil es war eigentlich immer irgendwie mindestens ein, zwei Locations dabei, die danach entweder nicht mehr gegangen sind oder dann irgendwie immer schlimmer ausgesehen haben oder wo halt quasi so die Gesamtausbeute, sage ich jetzt mal, nicht gepasst hat. Von dem her, schlimmste Tour gab es eigentlich nicht. Die beste Tour gab es.
Frankreich.
In Frankreich, das war auch meine erste Tour mit Mike zusammen, 2019. Da haben wir Riesenglück bei den ganzen Schlössern gehabt, die so 2018, 2019 aufgetaucht sind. Und das war mega krass. Und dann sind wir von Südfrankreich noch rüber nach Turin die Ecke und haben auch das Manicomio R nochmal gemacht. Und das war wirklich, ich würde sagen, die beste Tour. Zusammen mit einer Schlössertour im Januar 2022, wo einfach durchweg alles oder fast alles geklappt hat und auch die Locations an sich alles oder fast alles Highlights waren. Sowas hat man nicht oft und das bleibt dann auch in Erinnerung.
Oh, das ist so schön. Das ist so schön zu hören. Und ich habe es mir damals schon immer so ein bisschen vorgestellt, als der Mike das dann erzählt hat, eben, dass sie dann da am Abend dann noch ein bisschen zusammen chillt und quatscht und trinkt und so ein richtiger, richtig, andere gehen zum Angeln, oder? Und ihr chillt dann nach der Tour.
Ja, es hat ja auch den Vorteil, wenn man jetzt quasi kein Hotel braucht, man erspart sich das Hinfahren zum Hotel. Mhm. Das heißt, man sucht sich einen Schlafplatz, der relativ nah an der Location am nächsten Tag liegt. Mhm. Dann sucht man sich oft irgendwie einen Schlafplatz, der irgendwie am Wasser ist, auch mit Mücken, aber da ist es halt dann einfach schöner. Wir kochen dann irgendwie jeden Abend dasselbe.
Ravioli.
Nudeln mit Arrabbiata. Und währenddessen hat man ja quasi, also beim Hotel einchecken, da muss jeder duschen, dann geht jeder noch in irgendwie so, dann sucht man sich noch ein Restaurant und das verknüpfen wir gleich alles irgendwie mit zusammensetzen und Spaß haben und im Hotel und dann in der Früh auschecken, dann kommt man wieder spät raus und so weiter. Das ist, ich finde alles mühseliger. Also haben wir auch schon gemacht im Winter, dass wir irgendwie so uns eine Ferienbude nehmen, aber irgendwie so direkt mit Hotel ist eher so langweilig.
Ihr braucht die Action ein bisschen.
Ja, es ist jetzt so ein bisschen das Vagabundenleben. Also das Zigeuner darf man ja nicht mehr sagen, aber schon so das Rumziehen und irgendwie jede Nacht woanders schlafen, unter freiem Himmel jetzt nicht, aber irgendwie am coolen Ort draußen, dann irgendwie so eine Laterne anhaben und um einen Campingtisch sitzen und da irgendwie den Tag ausklingen lassen, dann pennt der eine mal weg, weil er schon so müde ist und ja, es ist schon cool, dann immer mit Musik und so. Das ist schon richtig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es wichtiger ist wie Urbexen, weil das wird es nie sein, aber es ist mittlerweile schon auf einer Stufe, dass das schon wichtig ist und dass ich deshalb im Winter nicht so gerne auf Tour gehe, wenn man dann irgendwie einchecken muss irgendwo und so weiter. Das macht es im Sommer schon mehr besonders und ja, es war gebunden Leben halt.
Das passt auch irgendwie zu euch, finde ich. Ihr seid so eine richtige Vagabunden-Gang.
Ja, mit Mike seinem Bus, da kommt man sich schon hin und wieder wie ein Krimineller vor oder meint dann jetzt kommen wieder die Wilden.
Und deswegen, das passt jetzt auch wieder voll gut. In wie vielen Ländern warst du schon zum Urbexen?
Also angefangen habe ich in Deutschland natürlich. Dann ging es das erste Mal rüber nach Österreich, zu 2013. Ich glaube so zu 13, zu 14 dann mal Tschechien und Italien. Kroatien kann ich jetzt zwar nennen, wobei das dann oft irgendwie mit Urlaub zusammenhing, aber war dann auch Urbexen. Auf dem Weg nach Kroatien dann auch mal einen Spot in Slowenien gemacht. Der war dann leider bewohnt.
Okay.
Da bin ich außen rum geflichen und da bin ich schon irgendwie 2 Jahre vorbeigefahren um Ljubljana, sieht man das von der Autobahn, da waren sicher schon mehr. Und habe mir gedacht, jetzt schaue ich es mir mal an. Und dann bin ich außen rum geschlichen und war quasi schon in den Büschen. Und auf einmal höre ich, wie innen irgendwie so Geschirr runterfällt und scheppert und habe mir gedacht, schnell weg.
Ja, aber echt, ey.
Und genau, Belgien war auch noch dabei, Luxemburg, die Klassiker von damals, Frankreich. Australien so ein bisschen damals, aber also würde ich jetzt nicht mit so komplett Urbex wie heutzutage gleichsetzen. Aber natürlich, wenn man irgendwas gesehen hat, also waren dann mehr so Autofracks oder sowas, auch angesehen. Dann natürlich Tschernobyl, also Ukraine. Mhm. Und jetzt letztes Jahr das erste Mal die Schweiz. Also was haben wir dann? Ich muss mal zählen.
Ach Gott, ich habe gar nicht mitgezählt jetzt.
Ich zähle mal, ich habe es mal nämlich aufgeschrieben. Ich habe mich vorbereitet.
Aha.
12.
Oh.
Also ist schon okay.
Ganz okay, sagt er. Ja, also ich glaube, das ist mehr als so das Übliche, also die Klassiker oder halt Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg.
Und Italien.
Und
genau.
Italien, ja. Und in welches Land wolltest du mal zum Erwechseln?
Ja, da gibt es mehrere. Also ganz oben wird irgendwie Portugal und Georgien stehen. Aber ich war jetzt auch noch nie in Ungarn oder Rumänien, gibt es ja auch ein paar schöne Spots. Und so Übersee wäre halt Japan ganz cool. Also da habe ich in letzter Zeit wieder mehr Bilder gesehen und sind auch, glaube ich, wieder mehr Leute hingefahren. Aber so Georgien und Portugal wären schon sehr weit oben.
Ich mache jetzt hier eine kleine Sneak Peek, glaube ich, weil wir gerade so über diese untypischen Länder sprechen. So Rumänien, gut, das gibt es Buzlusha, so das bekannteste, aber ich, also Rumänien, glaube ich.
Da das ist aber Bulgarien, oder?
Ach, verdammt, ja, mein Gott. Ich bin gerade super verwirrt, weil ich habe gerade so ganz viel in meinem Kopf und das passt, das stopft sich alles durch dieses Loch. Kennst du das manchmal, wenn du am liebsten so alles auf einmal sagen würdest und alles mischt sich? Stimmt, Rumänien, ich habe gerade auch hier an das Schloss in Transsilvanien, Dracula-Schloss gedacht. Da gibt es bestimmt auch so alte Schlossruinen noch und so.
Es kann gut sein, wobei Ruinen ja mehr immer fürs Drohnenfliegen interessant sind, aber mich ärgern halt so ein paar Spots, die ich halt irgendwie 2017 machen hätte können und jetzt halt nicht mehr geht, wie das Casino in Constanta, das halt jetzt renoviert wird. Oder auch Herkulesbad wird auch renoviert. Das hat auch mega geile Architektur. Also ich glaube, ein Teil geht vielleicht noch, aber im Endeffekt, ja, das ist halt unwiederbringlich. Auch in Ungarn, das Blade Runner Power Plant, es geht noch, aber es ist halt nicht mehr das, was es mal war. Oder auch die Mix in Ungarn sind weg. Viele Klassiker in Ungarn sind mittlerweile auch weg. Deshalb erinnere ich mich immer wieder dran, wenn was auftaucht, nicht so lange warten, weil irgendwann geht es halt nicht mehr. Auch wenn man denkt, das geht immer.
Ja, und genau, so untypische Länder für Urbex und so. Ich und meine Schwester, der Esel nennt sich immer zuerst natürlich. Und wir haben tatsächlich so für uns beschlossen, bei der letzten Tour, die wir jetzt gemacht haben, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr nach Bosnien fahren. Also jetzt nicht so, nicht jetzt so Sarajevo oder diese bekannten großen Städte, sondern also wir haben Angehörige mehr oder weniger. Meine Schwester war lange mit einem Bosnier verheiratet und dementsprechend, mein Bruder ist halber Bosnier quasi. Und mein Stiefvater kommt aus Bosnien, so muss man das sagen, um es besser zu verstehen, diese komischen Familienverhältnisse. Genau, und meine Schwester war ewig lange nicht mehr dort, auch wegen Trennung und keine Ahnung. Und die Kinder sind jetzt erwachsen, so, die machen eh, was die wollen. Und sie will aber unbedingt mal wieder die Ex-Familie so quasi besuchen, weil die halt immer noch ein gutes Verhältnis haben. Und hat mir schon immer gesagt, oh, und sie will da unbedingt hin. Und dann haben wir jetzt dieses Mal echt beschlossen, dass wir wirklich im Frühjahr da vielleicht eine Woche oder so runterfahren. Und das ist so wirklich im Norden, in den Bergen, also so richtig krass. Und ich habe da auch voll Bock drauf. Also die Fahrt ist natürlich, boah, weil du fährst 8 Stunden irgendwie. Aber wir haben da schon so einen ganz guten Plan gemacht irgendwie für uns. Und ich habe voll Bock darauf, da wirklich rumzufahren einfach und Sachen zu entdecken.
Ja, also, das ist ein cooler Roadtrip mit Sicherheit.
Genau, wirklich so nichts zu kennen, einfach rumzufahren und einfach mal so gucken, was man entdeckt.
Gar nichts recherchieren.
Genau, und meine Schwester ist natürlich die Allergeilste, das Erste, was die dann so sagt, ja, wir können dann rumfahren und so gucken, ob wir irgendwas finden. aber wir müssen aufpassen auf die Minen. So, das ist das
ja,
Erste.
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen.
Und ich sage so, ja, super geil. Und dann hat sie eben auch so gesagt, ja, und wir müssen dann auch schauen, wo wir übernachten und dass wir dann später nicht mehr rausgehen und so, weil da ist es schon in einigen Gegenden immer noch ein bisschen wild. So. Und ich kenne das, also ich war das letzte Mal 1997 nach dem Bosnienkrieg quasi da unten und kann mich hier so gut erinnern, dass da wirklich so die ganzen Felder damals, also in diesen Mini-Städten, das ist irgendwie, da sind 15 Häuser und dann kommt einfach mal so 10 Kilometer wieder gar nichts und da gibt's nichts und diese ganzen Felder zwischendrin, die wegen Minen dann eben gesperrt und ich, wie gesagt, dadurch, dass ich ewig nicht mehr da war, aber es wird sich wahrscheinlich nicht so groß viel geändert haben, gerade in den abgelegenen Gegenden und so. Und deswegen, ich bin echt gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob wir das überhaupt durchziehen und was wir da entdecken, wenn wir es durchgezogen haben.
Also ich würde im Vorfeld wahrscheinlich nicht schaffen, dass ich runterfahre, ohne was zu recherchieren, weil es war sicher geil, rumzufahren, aber wenn man dann irgendwie komplett mit leeren Händen zurückkommt, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich würde zumindest mal in meine Map schauen, ob ich vielleicht schon mal irgendwann was gefunden oder gekriegt habe in der Ecke. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber zumindest, es gibt ja diese Spomenix in komplett Jugoslawien. Vielleicht sind da in Bosnien welche. Diese großen Bauten nach dem so Wahrzeichen sind es. Da könnten vielleicht welche in Belgien gehen. Da gibt es auch ein ganz gutes Buch bei Amazon drüber mit Karte. Und mei, vielleicht Kirchen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ja,
also Bunker gibt es mit Sicherheit.
Es ist sehr, sehr, sehr spannend. Und das Gute ist auch, dass wir legen nicht den Fokus rein auf Lost Places, dass wir sagen, wir fahren da jetzt nur wegen Lost Places hin, sondern erstmal so die ganzen Bekannten da halt eben so abklappern und nebenbei das dann so zu machen, weil ich glaube, wenn du dann so von Mensch zu Mensch fährst, sag ich mal, oder halt auch rumfährst dann am Abend oder so, dann geht da vielleicht das ein oder andere. Also ich bin sehr, sehr gespannt und super motiviert auch.
Aber Sarajevo würde ich schon mitnehmen, allein wegen der alten Olympiaanlage.
Ich war da damals, als das komplett noch so zerbombt war. Das war voll krass. Also das ist gerade so aufgebaut worden ist, aber halt mehr oder weniger professorisch irgendwie. Und ich bin echt gespannt, diese Kindheitserinnerung. Und wenn ich das dann alles wieder sehe irgendwie, also was man sich dann noch so zurückrufen kann oder was vielleicht noch gleich aussieht, was man so in Erinnerung hat und so, ist sehr spannend.
Ja, oder wie gut das mittlerweile renoviert wurde alles.
Ja.
Also gibt ja sicher auch Ecken, die jetzt komplett neu aussehen.
Ja.
Sind ja doch dann 20 oder 25 Jahre dazwischen.
Da werde ich einen mega krassen Insta-Story-Rant machen. Wahrscheinlich nur so alles reinhauen, was man so sieht.
Ein Reiseblock.
Reiseblock, genau. Und hast du eigentlich einen Traumspot, wo du mal sagst, da willst du unbedingt hin?
Ja, das wären, wie wahrscheinlich bei vielen, die Space Shuttles in Kasachstan. Ja, also die wären auch immer noch interessant, auch wenn da jetzt ein Graffiti dran war und das jetzt übermalt. Aber wir wollten es auch schon zweimal irgendwie planen. Dann kam irgendwie Russland dazwischen und ja, es ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Jetzt hat sich das Gesetz vor Ort auch verändert, dass man länger festgehalten werden kann, wenn man erwischt wird. Und es ist ja schon eine Mission, die das Ganze auch besonders macht. Also da irgendwie 30 Kilometer durch die Wüste zu laufen und das ganze Zeug mitnehmen, nicht erwischt zu werden. Dann auch dort zu sein, sich zu verpflegen, da auch nicht erwischt zu werden, dann auch zur Energia-Rakete rüberzukommen, ohne erwischt zu werden und dann wieder rauszukommen, ohne zu verdursten. Das ist schon was Geiles.
Und weißt du, was das richtig Schlimme ist? So, das sage ich echt selten, aber ich kann mir das bei euch voll vorstellen, dass ihr das durchzieht irgendwann.
Ich glaube, wäre jetzt der Krieg mit Russland nicht gekommen, hätten wir es auch schon durchgezogen.
Aber
da
Scheiß.
Es ja russisches Territorium ist, also wahrscheinlich hat es nichts, aber wer weiß es schon.
Ja, aber ich kann mir das voll vorstellen. Weil ihr seid schon auch so beide, der Mike ja auch irgendwie, auch so ein bisschen jetzt nicht risikofreudig, aber so da irgendwie, ich kann dir nicht beschreiben wie, aber ich kann es mir voll krass vorstellen.
Ja, der Flo, der ja oft bei uns dabei ist, der war ja schon dort. Und der erzählt dann immer, und mittlerweile wäre, glaube ich, fast so weit, dass er nochmal mitkommen wird, auch wenn er anfangs gesagt hat, nee, er will sich das nicht nochmal antun. Aber ja, mal sehen, was die Zukunft bringt.
Oh, ich bin super gespannt. Echt. Nee, irgendwann, dann gehen so Bilder rum, so hey, die sind da festgehalten und so, wir brauchen jetzt so, wir müssen hier Kaution sammeln und so, 2 Millionen
ja,
Euro.
Gab es ja einen Fall in Albanien jetzt mit den 3 Urbexern, die da jetzt irgendwie 6 Monate in Haft waren, weil sie irgendwie so eine teilaktive, ich weiß gar nicht, Waffenfabrik, Torpedofabrik, irgend sowas, explored haben. Und dann, glaube ich auch, wie sie irgendwie dann erwischt wurden, hat einer von denen anscheinend einem Sicherheitsbeamten Pfefferspray ins Gesicht sprüht. Und ja, das ist dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Sie ist jetzt, glaube ich, wieder frei, was ich jetzt letztens im Internet gesehen habe. Das war eine. Da ging es aber wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen drin, weil sie eine Russin war und in Albanien und Russland ja jetzt auch nicht die beste Vergangenheit haben. Mhm. Und das war, glaube ich, schon auch, also die haben sie halt als Spionin eingestuft. Mhm. Und das war halt so ein bisschen das Problem, glaube ich. Ich muss mir dann mal den neuen Podcast vom Greg Abandon anhören.
Mhm, ich habe es auch gesehen, ja.
Ein Interview, genau.
Mhm. Ah, guter Tipp. Dann werde ich mir das tatsächlich auch mal reinziehen, weil ich habe die Veröffentlichung schon gesehen und nur so den Titel gelesen und dachte so, okay.
Ja, genau.
Und dann weiter scrollen. Aber ich habe ihn abonniert immerhin. Ja, so englische Podcasts höre ich natürlich sehr, sehr viele, aber ich höre eher so, wie gesagt, dann so True Crime in Englisch oder whatever.
Nee, aber ich muss sagen, sein Podcast ist schon auch ganz cool. Also sind ja halt nur Engländer oder zumindest englischsprachig, aber kann man sich definitiv zum Autofahren immer mal anhören.
Oh, na gut. Na gut, du hast mich überzeugt.
Nee, gib eine Chance. Die ersten Folgen sind auch audiotechnisch so ein bisschen, naja, ich habe mal so nach der 3. Folge gedacht, so, oh, bleibt es so? Mhm. Aber es wurde dann schlagartig besser und ich habe bisher, glaube ich, alle Folgen jetzt dann gehört. Mhm.
Schauen wir mal. Ich überlege gerade parallel, ob jetzt diese Frage überhaupt zu dir passt, weil du bist ja nicht so viel irgendwie da großartig am Machen und Tun. Irgendwie, du bist ja da eher so in deiner Gruppe, aber beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort. Kannst du das?
Das habe ich mir schon immer überlegt, wenn ich es immer bei den Podcasts höre. Also meine erste Reaktion wäre eigentlich immer gewesen, überlaufen. Aber ich würde mittlerweile sagen, übersättigt. Weil, ja, es ist einfach, also ich will das ganze Thema natürlich nicht für mich einnehmen, nur weil ich es schon länger mache wie manche andere. Aber es ist halt mittlerweile mit Instagram so, dass es halt viele nur, ich sage jetzt mal, so Strohfeuer machen, die halt quasi dann auch noch nach ein paar Monaten wieder aufhören. Das sieht man dann immer an den ganzen verlassenen Instagram-Accounts, die irgendwie mal ein halbes Jahr steil gegangen sind und dann wieder aufgehört haben. Und durch die bekannte Karte ist es halt mittlerweile halt auch so, dass sich halt vor allem in Deutschland ganz viel zum Schlechten gewendet hat und Spots einfach überlaufen sind. Also deshalb urbex ich auch kaum noch in Deutschland, weil ja, es macht irgendwie keinen Spaß mehr. Mhm. Wobei ich dann immer wieder mal, ich habe jetzt mit einem Australier geschrieben, der jetzt gerade in Deutschland war und der meinte, ja, Deutschland hat die besten Spots für Industrie. Dann habe ich mir gedacht so, okay. Also ich habe mich mit Deutschland jetzt auch nicht mehr viel beschäftigt, weil, ja, weiß ich nicht, mein Herz schlägt für Italien und Frankreich noch so ein bisschen. Aber ich habe dann mal gesagt, ja, zeig mal. Und dann gesagt, okay, krass, das ist in Deutschland. Also ich kenne wahrscheinlich die aktuellen Spots in Deutschland auch gar nicht und müsste mich da vielleicht mal wieder ein bisschen reinfuchsen. Aber
kurz,
ja, also.
Kurz und sachlich war die Erklärung.
Das hilft ja nicht.
Oh, ich traue mich jetzt gar nicht, diese Frage zu stellen, weil ich frage mich parallel, wen du wohl vorschlagen würdest, weil ich wette, ich kenne die Person bestimmt nicht. Habe ich so im Sinn. Aber wen wolltest du mal hier hören?
Da gibt es ein paar Leute. Ich weiß gar nicht, ob du die alle kennst. Also
deswegen, ich bin echt gespannt.
Benny hat der Mike ja schon mal genannt, Benjamin Wiesner. Da hast du, glaube ich, irgendwas gesagt, der hat so einen Fairytale-Account oder so. Wen ich auch gern mal hören würde, wäre Sven Fennemar. Mit dem schreibe ich zwar schon hin und wieder, aber gemeinsam auf Tour war man noch nicht. Aber den seine Geschichte würde ich ganz gern mal hören. Und ich habe ihn dir schon mal empfohlen, glaube ich, den Stefan Baumann aus Österreich, aus Wien.
Weißt du, was lustig ist? Sven Fennemar, der folgt mir sogar.
Ja, dann fragen mal.
Oh, Sven! Hallo, Sven! Den Sven packen wir jetzt auch mal zurück auf die Bucketlist. Und Nummer 3 war?
Stefan Baumann von Lichtgespiele aus Wien.
Habe ich schon auf meiner Bucketlist tatsächlich, weil ich weiß gar nicht, wie ich draufgekommen bin. Ich glaube, über meine, hier Kussi an euch, über Broken Window Theory kann das sein.
Das weiß ich nicht.
Dass also die, glaube ich, mal
ich mit Ich habe dir schon mal geschrieben, dass ich den mal interessant fände, einfach so als Nachricht. Oder war doch, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch, also ich kenne so zwei Leute. Das ist einmal Lichtgespiele und noch jemand. Und ich glaube, ich verwechsel, aber so wie ich immer bin, so ich bin immer verplant und ich verwechsel manchmal super viel. Kann auch sein, dass ich es echt verwechsle. Aber wie gesagt, ist schon auf der Bucketlist. Oh, da kannst du sehr gespannt sein.
Würde ich mich über beide freuen.
Vielleicht kommen sie auch alle drei, wer weiß.
Ja, umso besser.
Oh, sehr geil. Aber wir drehen jetzt natürlich auch den Spieß um, weil mit wem möchtest du mal auf Tour gehen? Oder mit wem würdest du gerne mal vielleicht ein Cuba Libre trinken? So kann man das sagen.
Ja, ich würde gerne mal mit Benny auf Tour gehen. Den Cuba Libre haben wir schon getrunken bei Mike seinem Geburtstag. Mit Sven würde ich auch mal gerne auf Tour gehen. Also wir haben ja schon Kontakt, das hat sich bisher aber auch nie ausgegangen, dass wir mal irgendwie eine Tour zusammen planen. Und mit dem Luca Platzen, der war ja auch schon mal da, mit dem hatte ich schon mal so eine lose, also wir hatten schon mal gesagt, ja, nächstes Jahr im Frühjahr fahren wir mal nach Italien, aber das ist sich dann auch nicht ausgegangen. Ja, das wäre nicht so die... Und international würde ich natürlich mega gern mal mit einem Bob Thyssen auf Tour gehen von Exploring the Beaten Path. Aber ich glaube, da wird meine Nerven würden da vielleicht nicht ganz mitspielen,
echt?
Weil der ist, ja, ich habe schon das Gefühl, dass der irgendwie so gar keine Angst vor erwischt werden und allem.
Ich wollte gerade sagen, der ist, ich habe vorhin gesagt, so, ich habe das Gefühl bei euch, ihr seid schon so, ihr mögt gerne jetzt nicht mega krasse, risikoreiche Sachen, dass ihr jetzt sagt, so, boah, wir müssen jetzt etwas Krasses machen wegen Adrenalin oder so. Aber ja, das sagen aber einige, dass er so
naja,
oder was er so
Mike
macht.
Ist es, glaube ich, auch so. Also Mike hat jetzt auch nicht so das große Risikobewusstsein. Den muss man
aber beim Bob meine ich
einbremsen.
Jetzt.
Ja, Bob ist eine andere Liga. Der ist, also er hatte spannend. Jetzt ja auch ziemlich Probleme in Italien, aber ja, also musste ja auch ein paar tausend Euro zahlen, aber er ist zumindest rausgekommen. Also ist auch eine Geschichte für sich nochmal. Aber ja, was der die letzten 10 Jahre abreißt, ist schon wirklich beeindruckend.
Ich habe schon gedacht, so letztes Mal, weil ich habe ja super gespannt die Fukushima-Reihe angeguckt und so und habe mich da so ein bisschen drin verloren in den Videos. So, du kannst nicht genug kriegen. So, gib mir mehr, gib mir Staffel 2, gib mir Staffel 3, jetzt gib mir Bonusmaterial, gib mir alles. Und dann, hallo, ich kann leider nicht in die Arbeit kommen, ich muss Videos angucken. Und dann habe ich mir gedacht, stell dir mal vor, ich würde mit ihm einen Podcast machen, so, da bräuchte ich eine ganze Staffel.
Auf jeden Fall mehrere Folgen, ja.
Ja.
Also, das, was er einem halt immer zeigt, der Schlüssel liegt halt wie so oft drin, einfach machen. Und wenn es Konsequenzen gibt, dann damit leben. Aber ich sage jetzt einmal, jetzt 90% oder 99% passiert bei ihm ja auch nichts. Und wenn es erwischt werden, dann geht es in der Regel immer gut aus. Von dem her würde ich sagen, einfach öfter mal machen und weniger Gedanken machen. Aber ich bin dann schon jemand, der dann irgendwie sich oft zu viel Gedanken von den Konsequenzen macht. Und ja, muss man halt immer ein bisschen ablegen. Und da ist ganz immer gut, wenn der Mike dabei ist. Und das ist ein kleines Zugpferd.
Ach, ich möchte diese Folge eigentlich niemals beenden, aber irgendwann muss es ein Ende finden.
Ja, irgendwann. Ein bisschen.
Aber deswegen darfst auch du natürlich hier zum Abschluss oder zum Abschied sagen, was auch immer du willst.
Abschiedsworte, okay. Genießt das Hobby, geht behutsam mit euren Koordinaten um, vor allem mit Locations, die jetzt noch nicht groß die Runde machen. Nehmt euch in Acht vor Budenschleudern, die irgendwie nur Locations erschnorren und dann irgendwie in alle Himmelsrichtungen verteilen oder dann auf die schlimme Karte setzen. Und wenn was noch nicht im Internet aufgetaucht ist, wartet auch mal in ein Jahr oder zwei Jahre. Und ja, nicht immer gleich alles instant posten.
Was soll ich dazu sagen? Amen, wie immer. Oder?
Ich würde sagen, ja. Ich habe jetzt schon mit Teilen was gemacht. Das werde ich erstmal nicht posten. Und ja, weiß auch fast keiner.
Der Ralf hört jetzt diese Folge und denkt sich so, ja, das ist doch klar, das macht man doch so. Also irgendwas besuchen und dann 10 Jahre später posten. Nee, genau, wie du sagst, so viele, viele machen das instant einfach, weil das, keine Ahnung. Also es gibt wenig.
Nein, es bringt halt den Hype nicht. Also wenn man jetzt natürlich was Neues hat und du bist der Erste, der es veröffentlicht, das bringt ja natürlich viele Likes und viel Reichweite. Und wenn du dann quasi was gemacht hast und quasi erst dann irgendwie trotzdem einer der Ersten warst, aber dann irgendwie erst ein halbes Jahr später, nachdem sie irgendwie alle gepostet haben, posten, dann denkt sich halt wieder, ah, war der jetzt auch schon da? Und man selber weiß ja, wahrscheinlich war er früher da wie die Hälfte von euch oder drei Viertel. Und das, ich verstehe es schon, dass die Leute irgendwie das früh posten wollen, aber es ist halt einfach ein Problem. Also vor allem, weil sich dann jeder denkt, jetzt hat es der gepostet, jetzt kann ich es auch posten, weil ich quasi den Hype mitnehmen will. Aber ja, es ist ein Riesenproblem, meiner Meinung nach.
Amen.
Also vor allem der Vorteil ist, wenn keiner weiß, dass man dort war und das postet, kriegt man auch keine Anfragen, dass irgendwie das Postfach überquillt, so, hey, kann ich das haben? Hey. Auch ein Vorteil. Also da poste ich lieber später und keiner weiß, dass ich dort war.
Ach, es war so schön. Ich bin immer noch von der Biografie sehr beeindruckt und Ja, es war, ihr seht schon, Leute, ich habe heute im Verhältnis zu den letzten Folgen, glaube ich, jetzt nicht so viel geredet, auch zwischendrin, weil ich so gespannt war und so beeindruckt war von dieser ganzen Sache. So, und ich wette, viele denken immer so, boah, du bist so leicht zu beeindrucken, aber bin ich echt manchmal so. Man hat es gesehen bei den Rutschen in der Uni bei uns, in der TU, diese geilen Rutschen in der Mathe-Uni quasi und sowas. Okay. Und auch manchmal, wie gesagt, die Aufnahmen. Und ich bedanke mich. Oder ich hatte heute die Ehre, mit dir diese Folge aufzunehmen. Und
ich hatte die Ehre eingeladen.
Und bin gespannt, ob ihr irgendwann beim Space Shuttle landet.
Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich.
Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Und weil wir beide Bayern sind, dürfen wir uns heute auf Bayerisch verabschieden, würde ich sagen.
Mach mal.
Also, Servus.
Servus, danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald!